Matrix. Computer und neue Medien.
Einen angenehmen Abend wünscht Ihnen Wolfgang Ritschl. Haben Sie folgende Kurzmeldung gelesen? HTTP-Verbindungen zahlreicher iOS-Apps lassen sich entführen. Nein, weil Ihnen da zu viele Fachkürzel vorkommen? Schade, denn somit entgeht Ihnen das Angreifer, iPhone-Apps dazu bringen, eine andere als die geplante Website zu kontaktieren. Und dort werden dann Daten ausgelesen, die Sie eigentlich für sicher verwahrt gehalten haben. Dass im Laufe eines Tages die kleinen Programme auf Ihrem Smartphone unzählige Male einen Server kontaktieren, war Ihnen vermutlich auch nicht bewusst. So wenige Apps wie nur möglich zu installieren, lautet daher der Tipp von Konsumentenschutzorganisationen. Wie viel Kontrolle Anwender noch über ihre smarten Geräte haben, darüber wurde Ende November auf der Sicherheitskonferenz DeepSec diskutiert und darum geht es auch in der heutigen Ausgabe von Matrix.
Geheimnisse, Pleiten und Visionen. Die Sicherheitskonferenz DeepSec.
Zwischen dem 19. und dem 22. November war die Wiener Hofreitschule Schauplatz einer Konferenz, an der die weltbesten Sicherheitsfachleute aus Forschung, Wirtschaft, Regierung und Hackerkreisen zusammentrafen, um Abwehrmaßnahmen gegen Angriffe aus dem Netz zu diskutieren. Es ging aber auch darum zu klären, wer beim Telefonieren mithören kann und warum das Mobilfunknetz unsicherer ist als das Internet. Selbst die unscheinbare Drahtlosverbindung Bluetooth wurde auf Angriffsmöglichkeiten hin untersucht. Kurz gesagt, auf der Konferenz ging es darum, so wie potenzielle Angreifer zu denken, um Sicherheitslücken in Systemen besser und schneller zu entdecken. Sarah Kriesche mit einem Konferenzbericht.
Spätestens durch die Snowden-Enthüllungen in diesem Jahr wurde das Wettrennen um Userdaten quasi offiziell. Egal ob Regierungen, kriminelle Organisationen, Forschung oder Industrie, jeder Tweet, jedes Facebook-Like und jede Google-Suchanfrage wird gesammelt, auf Serverfarmen gespeichert und entsprechend weiterverarbeitet. Die Motive freilich variieren. Firmen wollen durch maßgeschneiderte Produktangebote unsere Kauffreude heben, kriminelle Organisationen wollen uns das Geld schon davor wegnehmen. Die Forschung interessiert, warum wir wann wie Entscheidungen treffen und Geheimdienste wollen, gemäß ihrer Tradition, alles wissen, speichern und vorhersagen. Wie weit können Endanwender diese Vorgänge und Daten noch mitbestimmen und was kann die Sicherheitsindustrie beitragen? Denn auf Schwachstellen in Systemen aufmerksam zu machen, bedeutet noch nicht, dass sie auch behoben werden. In Wien fand letzte Woche die DeepSec-Konferenz statt. Getreu dem diesjährigen Motto »Geheimnisse, Fehlschläge und Visionen« gab es für die Besucher eine große Themenvielfalt. Parth Shukla etwa zeigte, wie leicht es Angreifer bei ungeschützten Geräten haben.
My research found that there are devices that are vulnerable in everyone's home, so routers, web cameras, printers that are vulnerable to default.
Meine Untersuchungen haben ergeben, dass sich in jedem Haushalt angreifbare Geräte wie Router, Webkameras oder Drucker befinden. Die Geräte werden bei der Herstellung mit Standardpasswörtern versehen. Der Angreifer braucht also für Usernamen und Passwort nur Admin und Admin einzugeben und schon kann er die Geräte kontrollieren. Bei einem Drucker ist es nicht ganz so schlimm, weil man damit nur drucken kann. Bei einem Modem oder Router sieht die Sache anders aus. Der Angreifer kann alles ausspionieren. Er kann Inhalte verändern. Zum Beispiel, dass die Facebook-Site, die man aufruft, im Hintergrund was ganz anderes macht. Niemand würde es merken. So kann ein Angreifer zum Beispiel über den gekaperten Computer illegales Material downloaden oder Angriffe auf Organisationen oder Regierungen steuern. Jedes Mal würden die Spuren zum nichtsahnenden User führen. 1,3 Millionen Geräte weltweit sind von dieser Gefahr betroffen. Das ist sehr beunruhigend.
The really worrying thing is the research shows there's 1.3 million devices worldwide.
Für seine Forschung zog Shukla das Karna-Botnet heran, welches 2012 von einem anonymen Hacker aufgesetzt wurde. Mit Hilfe der infizierten Computer hatte dieser so ein Jahr lang das gesamte Internet vermessen und kartografiert. So ergab die Untersuchung zum Beispiel, dass 600 Millionen Geräte direkt an das Internet angebunden und aktiv sind. Aus den erhobenen Daten wurde außerdem eine animierte Weltkarte erstellt, welche die Nutzung des Internets über einen Zeitraum von knapp 24 Stunden visualisiert. Dass sämtliche infizierte Computer Teil des Botnets wurden, lag vor allem an ihren unsicheren Telnet-Zugängen, die eine unverschlüsselte Fernsteuerungsmöglichkeit mittels Textkommandos erlauben, ähnlich einem Terminal oder einem DOS-Fenster. Eine anonyme Quelle hatte Schukla die Daten dieses Botnets zur weiteren Analyse zur Verfügung gestellt. Die gute Nachricht: Von den erwähnten 1,3 Millionen unsicheren Geräten weltweit sind in Österreich nur 421 betroffen. Das ergibt europaweit Platz 24, weltweit liegen wir auf Platz 69. Allerdings ist diese Sicherheit trügerisch. Schukla errechnete, wie lange Angreifer ein Land scannen müssen, bis sie auf das erste ungesicherte Gerät stoßen. Weltweit würde es durchschnittlich 4,5 Minuten dauern, bis man das erste unsichere Gerät gefunden hat. 1,5 Minuten braucht der Angreifer, wenn er ein Ziel in Asien sucht. 59 Sekunden in Indien. In Europa muss er doch immerhin 24 Minuten auf das erste Erfolgserlebnis warten, in Österreich sogar 46 Minuten.
So if for a hacker who just wants a quick fix or just wants a quick botnet.
Ein Hacker, der einfach nur schnell Computer infizieren will, um daraus zum Beispiel ein Botnet zu machen, wird sich nicht für die EU interessieren, weil die Suche zu lange dauert. Ist die EU aber ein ausgesuchtes Ziel, dann sind 24 Minuten Wartezeit nicht wirklich viel. Es gibt ein Open-Source-Tool, das LightAger heißt. Man muss es nur herunterladen und die öffentlich verfügbare IP-Auswahl von zum Beispiel Österreich angeben. Dann muss der Angreifer nur noch warten. Der Rest geschieht automatisch. Jedes gelangweilte Kind kann das von zu Hause aus machen.
Die Lösung für das Problem liegt für Schukla eindeutig bei der Industrie. Man könne von Usern nicht erwarten, dass sie die technischen Details von Modem oder Routern beherrschen, um sie nachzujustieren. Es liege an den Firmen, ihre Geräte von vornherein sicherer zu bauen.
Die Analyse zu erstellen war schon schwer, ich hatte aber nicht bedacht, gegen was für eine Mauer ich bei den Herstellern rennen würde. Von 23 hat mir nur ein einziger geantwortet. Wieso auch? Ihre Kosten können Sie damit nicht reduzieren, Sie haben auch keinen Gewinn. Deshalb ist es so wichtig, die Öffentlichkeit zu informieren, damit die Leute mehr über ihre Geräte wissen oder bei ihrem Provider auch bezüglich der Sicherheitsaspekte nachfragen.
Etwas offensichtlicher, aber deshalb nicht minder unbeachtet, ist das kleine eckige Bluetooth-Symbol, das vor allem auf Handys oft aufscheint. Tatsächlich versteckt sich der Funkstandard für kurze Distanzen auch in Freisprecheinrichtungen, Computern, Spielekonsolen, Computermäusen oder Autos. Der argentinische Sicherheitsexperte Sebastian Garcia entwickelte ein einfaches Tool, um herauszufinden, wie viele Endgeräte er aufspüren kann und wie viel diese Bluetooth-Daten über uns verraten.
We expected mostly phones, but we find a lot of cars, we found a lot of TVs.
Wir dachten, wir würden hauptsächlich auf Telefone stoßen. Tatsächlich fanden wir viele Autos, Fernseher, Freisprecheinrichtungen, aber auch Ampeln. Es gibt sehr viele Geräte, die mit Bluetooth arbeiten. Das ist vielen nicht bewusst. Niemand geht davon aus, dass der Fernseher Informationen verschickt. Am meisten erschreckte mich, dass wir auch medizinische Geräte gefunden haben, die Menschen bei sich tragen. Mit dem Namen des Gerätes weiß man sofort, was für eine Krankheit die Person hat und wo sie sich gerade aufhält.
Die Bluetooth-Studie des argentinischen Sicherheitsexperten zeigt, wie einfach es geht, die Privatsphäre im Alltag zu unterwandern, ohne dass wir es merken. Mit entsprechenden Antennen kann man den Radius, mit welchem man ein Gerät orten kann, auf bis zu 1 Kilometer ausdehnen. Und auch bei der Sicherheitskonferenz waren sich viele Vortragende und Teilnehmer dieses Problems nicht bewusst, wie Garcia herausfand.
Leute, die diese Konferenz besuchen, haben ein hohes Sicherheitsbewusstsein und kennen sich aus. Trotzdem haben wir herausgefunden, dass wir 25% ihrer Geräte über Bluetooth erreichen können. Ich ging von einem, vielleicht 2% aus. Zwischen 20% und 30% auffindbarer Geräte ist normal, auch auf der Straße. Von 10 Leuten haben 2 bis 3 Bluetooth eingeschaltet.
Klein, aber fein und bei Zeiten auch gemein. Die Bluetooth-Technologie gibt es seit den 90er Jahren und sie wird in Zukunft noch öfter eingesetzt werden. Nicht zuletzt durch die zunehmende Vernetzung verschiedenster Endgeräte wie Auto- und Navigationssystem.
Kaum jemand verwendet Bluetooth bewusst und sagt, ja, ich werde es aktivieren. Aber wir verwenden es dauernd. Sei es bei der Tastatur oder bei der Maus. Für Kommunikation über kurze Distanzen wird es wirklich häufig eingesetzt. Aber was, wenn das jemand ausnutzt und die Privatsphäre verletzt? Die wenigsten würden das mögen. Deshalb sollte man die Geräte einfach bewusster einsetzen und die Entscheidung selbst treffen können, ob man Bluetooth verwenden will. Aber dass wir es oft verwenden, ohne es zu wissen, stellt ein großes Problem dar.
Zumindest unsere Mobiltelefone geben uns im Einstellungsmenü Kontrolle darüber, ob wir Bluetooth verwenden wollen oder nicht. Allerdings in puncto Sicherheit von Telefonen, respektive den Mobilfunknetzen, sieht es für den freiberuflichen Entwickler für Mobilfunksicherheit, Harald Welte, düsterer aus als bei der Internetsicherheit. Für ihn eines der größten Probleme:
dass die Industrie lange Zeit geschlafen hat und dass wir heute noch mit Verschlüsselungstechnologien im Mobilfunk arbeiten, die in den 80er Jahren entwickelt wurden und die einfach heutigen Anforderungen überhaupt nicht mehr gerecht werden. Mobilfunknetzbetreiber sind Firmen wie jede andere, deren Hauptzielrichtung ist, Geld zu verdienen. Und Sicherheit wird überall dort eingesetzt, wo ihr Einkommen bedroht ist. Das heißt, Mobilfunknetzbetreiber betrachten Netzsicherheit im Wesentlichen als Sicherheit ihres Einkommensstroms vor Missbrauch durch Kunden, vor Betrug durch Kunden, Serviceausfällen oder ähnlichen Dingen, die da sind. Aber Sicherheit der Privatsphäre der Kunden ist eigentlich nichts, was einen Mobilfunknetzbetreiber interessiert. Das mag die Marketing Abteilung mal irgendwo behaupten, aber das ist an und für sich kein Kerngeschäft des Netzbetreibers.
Die genaue Position eines Mobiltelefons kann man zum Beispiel nie verbergen. Schlichtweg, weil das Mobilfunknetz wissen muss, wo das Handy ist, um Anrufe zustellen zu können. Aber auch bei der Verschlüsselung seiner Kommunikation sollte man nicht auf die Hilfe der Hersteller hoffen.
Gerade eben im Hinblick darauf, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ja auch politisch eigentlich nie von irgendjemand gewollt ist. Ja. Ganz im Gegenteil, die Hersteller der Vermittlungssysteme für Mobilfunknetzwerke, die sind EU-weit und auch in den USA gesetzlich dazu gezwungen, dass sie ja Abhörschnittstellen für Polizei und Dienste bereithalten. Andernfalls dürften die Geräte überhaupt nicht zum Einsatz gebracht werden. Und wenn ich natürlich von vornherein Sollbruchstellen in Systeme einbaue, die es verunmöglichen, dass Ende-zu-Ende-Kommunikation angeboten wird als Standardverfahren, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn es dann hinterher nicht funktioniert.
Theoretisch verfügen GSM-Netze über Verschlüsselung, allerdings wurden sämtliche Algorithmen wie A51-Cipher bereits vor über 5 Jahren gebrochen. Auch kann die Verschlüsselung, je nach Belieben oder zum Beispiel bei behördlichen Anfragen, abgedreht werden, ohne dass es die Endanwender merken. Und auch das Trust-System von UMTS ist nur minimal besser. Es mag zynisch klingen, aber wer nicht geortet werden will und Sprachverbindungen nutzen möchte, die sicher sind, darf schlichtweg kein Mobiltelefon benutzen. Und so komfortabel manch Smartphone ist, so komplex sind auch die Prozesse, die bei den Minicomputern im Hintergrund stattfinden.
Die wenigsten Leute wissen ja auch, was da so alles passiert. Also jenseits des eigentlichen Mobilfunknetzes, was alleine bei den Smartphones passiert, die ganze Kontaktsynchronisation und irgendwelche Backups in der Cloud, dass die Fotoalben irgendwo hin synchronisiert werden und derartige Dinge, das ist ja alles völlig unüberschaubar und das wird eigentlich mit jeder Gerätegeneration nur schlimmer, der Verlust der Kontrolle. Und ich denke, man kann es eigentlich nur damit zusammenfassen, dass bei dem überwiegenden Teil der Bevölkerung absolut kein Interesse daran vorliegt und dass demnach dann auch keiner irgendwas in der Richtung entwickelt. Also es gibt einzelne Ansätze, sowas wie OwnCloud oder andere Projekte, die versuchen sozusagen, den Anwender wieder zu ermächtigen, Herr seiner eigenen Daten zu sein. Aber ich denke, das steckt alles noch in den Kinderschuhen und die Benutzerzahl liegt wahrscheinlich im 0, irgendwas Promille-Bereich.
Die Frage ist natürlich auch, müssen wir unser Smartphone die ganze Zeit eingeschaltet haben, beziehungsweise was für Informationen vertrauen wir unseren Geräten an? Zumindest hier haben wir jederzeit die Möglichkeit, kontrollierend einzugreifen. Wie auch bei Social-Media-Plattformen. Twitter, Facebook, Xing und Co. haben nur so viel Information, wie wir bereitstellen. Allerdings, egal welche Informationen wir einpflegen, sie bleiben auf ewig auf Serverfarmen gespeichert. Der Sicherheitsexperte Frank Ackermann stellte Fragen, die sich auch User immer wieder stellen. Wer hat Interesse an unseren Daten und warum? Und was motiviert uns, so viel von uns preiszugeben?
Ich glaube, jeder hat so das Interesse, dieses 10, 15 Minutes of Fame zu haben. Also sprich, irgendwo berühmt zu werden, irgendwo exponiert zu werden, von anderen Leuten positiv wahrgenommen zu werden. Und das ist genau das Positive, was auch ganz diese ganzen Internetplattformen anbieten. Man kann sich per se ins rechte Licht drücken. Man kann super Fotos von sich präsentieren, man kann ein super Profil aufbauen, man kann sich mit total coolen Leuten connecten, die eventuell man noch niemals in Persona gesehen hat, noch nie wirklich in echt miteinander gesprochen hat, aber mit denen ist man zumindest online befreundet. Und das ist, glaube ich, der große Charme, den viele Leute drin sehen und deshalb auch bereit sind, sehr viel von sich preiszugeben im Vergleich zu von ihrer normalen Welt.
Auf der Hand liegt, dass Accounts von Stars und Meinungsbildnern für Hacker eine besondere Attraktivität besitzen. Die Auswirkungen von Missbrauch können weite Kreise ziehen. Wie zum Beispiel im April dieses Jahres, als die Hacker der Syrian Electronic Army den Twitter-Account der Nachrichtenagentur Associated Press übernahmen und darüber verkündeten, US-Präsident Barack Obama sei bei einer Bombenexplosion verletzt worden. Sofort sank auch der Aktienindex Dow Jones ins Bodenlose. Doch auch normale User können schneller als gedacht das Opfer von Identitätsdiebstahl werden.
Um die Daten zu missbrauchen oder die Daten so zu verändern, dass sie einem selber nützen. Beispielsweise, man hackt den Account einer Sekretärin und die Sekretärin hat einen sehr guten Draht zum Vorstand. Wenn jetzt genau dieser Link genutzt werden könnte, könnte man beispielsweise dem Vorstand Informationen oder Dateien schicken, die verwundbaren Code enthalten, wo er relativ schnell praktisch drauf anspringt, weil er einfach glaubt, ja, das kommt von meiner Sekretärin XY.
Fotos der Wohnung können Aufschluss über das Einkommen geben. Bilder vom Urlaub lassen Rückschlüsse auf eine verlassene Unterkunft zu. Und Freunde, die man nicht kennt, aber trotzdem hinzufügt, könnten sich unter Umständen als falsche Freunde entpuppen und die leerstehende Wohnung ausrauben. Und auch Firmen, die die Social-Media-Plattformen kostenlos anbieten, können sich das nur deshalb leisten, weil sie ihr Geld anderweitig generieren. Nämlich über die Daten, die wir im Gegenzug zur Verfügung stellen. Diese verkaufen sie dann an Werbekunden oder benutzen die Inhalte für die eigenen Werbezwecke. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen wird nicht selten festgehalten, dass sämtliche Rechte an Inhalten an die betreffende Plattform übergehen, sobald man etwas hineinpostet. Der Grund, weshalb wir uns auf diesen Pakt einlassen, liegt für Ackermann schlichtweg daran, dass wir noch zu wenig Erfahrung mit Online-Plattformen gesammelt haben, um daraus zu lernen.
Wenn man eine Technik kennenlernt, ohne negative Ereignisse damit verbinden zu müssen, dann wird man immer sagen, ja, Technik ist super. Aber wenn man auch verstanden hat, dass diese Technik auch Fehler haben kann oder dass eventuell die Technik zu kompliziert ist, um sie einfach zu benutzen, dieses Nicht-Verstehen endet meistens in, ja, es wird schon alles gut gehen und nicht in ein, das verstehe ich nicht, ich fasse es jetzt erstmal nicht an, versuch's zu verstehen.
Wichtig ist für Ackermann natürlich nicht das totale technische Verständnis, sondern vielmehr ein gesteigertes Bewusstsein über den Wert unserer Daten, die Risiken und mögliche Auswirkungen. So sollte man auch Online-Banking nicht über das Mobiltelefon abwickeln. Denn wenn der TAN-Code an dasselbe Gerät geschickt wird, mit dem wir auch in unser Konto einsteigen, gleicht das einer Einladung für Kriminelle auf der Suche nach dem schnellen Geld. Auch Banken selbst stehen vor großen Herausforderungen. Und das ist noch positiv formuliert, wie Konstantinos Karagianis erklärt. Und er muss es wissen.
Ich breche in Banken ein, die jeder kennt, und schaue, was ich an Sicherheitslücken finden kann.
Natürlich sind die Banken auch seine Auftraggeber. Karagianis ist der Direktor der Abteilung Ethisches Hacken bei der amerikanischen Beraterfirma BT Advisor Sure. Nach jedem Einbruch folgt eine genaue Dokumentation, wie er in welches System eindringen konnte und wie man die Sicherheitslücken beheben kann. In seinem Vortrag auf der DeepSec zeigte er Schwachstellen bei Banken und für Kunden auf.
User-IDs, how so many banking systems are not treating them seriously.
Vor allem ging es darum, dass Kundendaten in Banksystemen nicht wichtig genug genommen werden und man sie alle stehlen kann. Das zieht unermesslichen Schaden nach sich. Man kann als Krimineller alle User aussperren. Die Kundenberater werden überrannt. Der Image-Schaden, der daraus entsteht, ist unermesslich. Nicht zuletzt bekommt man so alle Passwörter und kann auch zum Beispiel mit Botnets attackieren.
Thanks to things like botnets.
Auch Handelsplattformen sind großen Risiken ausgesetzt. Denn gerade was Aktienmärkte und deren Beobachtung betrifft, zählt vor allem die Geschwindigkeit der Übertragung und sonst nichts.
These systems were designed by guys that are involved in finance, not in security.
Die Systeme wurden von Menschen erstellt, die viel von Finanzen, aber wenig von Sicherheit verstehen. Nichts, was die Geschwindigkeit reduzieren könnte, wurde installiert, also auch keine Antivirenprogramme oder Firewalls. Ich habe auch hier Angriffsszenarien präsentiert, welche die Systeme lahmlegen könnten.
Abseits von technischen Schwachstellen beschäftigt sich Karagiannis vor allem mit Ereignissen, die noch auf uns zukommen werden, wie zum Beispiel Quantencomputer. Die Superrechner der Zukunft, deren Funktion auf Gesetzen der Quantenmechanik beruht, existieren bis jetzt allerdings nur als theoretisches Konzept.
Für ein Land wäre der Besitz des ersten Quantencomputers vergleichbar mit dem Vorsprung des ersten Landes, das im Besitz der Atombombe war. Ich hoffe, wir werden es nicht auf dieselbe Art bereuen. Fakt ist allerdings, dieses Land wird einen immensen Vorteil gegenüber der restlichen Welt besitzen. Deshalb werden auch überall Quantenprojekte gefördert. Ich glaube, sogar wenn man in den USA ein Boot bauen würde und es Quantencomputer nennt, würde man eine Förderung bekommen. Es reicht, wenn ein Land so ein Gerät besitzt. Als Beispiel, wenn Sie wüssten, nächstes Jahr wird ein Land einen Quantencomputer besitzen. Das würde bedeuten, alle Ihre Passwörter wären sofort geknackt. Sämtliche Kryptographie gebrochen. Quantencomputer werden und müssen alles verändern.
Bis wir den ersten funktionierenden Quantencomputer erleben können, werden aber noch viele Sicherheitsprobleme auf die Experten zukommen. Bei der Prognose für 2014 sieht Karagiannis vor allem Advanced Persistent Threats, kurz APT, in Form von gezielten Angriffen auf Infrastrukturen auf uns zukommen.
APTs are getting better. Okay. Now we're at the point where
APTs werden immer ausgeklügelter. Mittlerweile sind die einzigen Firmen, die den Attacken nicht ausgesetzt sind, jene, die die Angriffe noch nicht erkannt haben. Es braucht ca. 80 Tage, um den Angriff zu entdecken und weitere 200, um die Schäden zu beheben. Auch werden die Methoden immer klüger. Zum Beispiel verschicken die Angreifer Bilder, in denen ein böser Code versteckt ist, oder Nachrichten auf sozialen Netzwerken, die sagen, hey, gib mir ein Like. In Wahrheit bedeutet das aber, hey, sag mir, du likest APT, denn genau das bekommst du jetzt. Das alles passiert im Hintergrund, ohne viel Wirbel, und auch die Ziele werden immer ausgewählter. So warten Programme wirklich leise ab, bis sie zum Beispiel einen Systemadministrator infizieren können oder an bestimmte Informationen herankommen. Sie benehmen sich wie Geister in Maschinen.
Bei Attacken gegen kritische Infrastrukturen denken die meisten wohl an militärische Einrichtungen, Wasserkraftwerke oder Energieversorger. Viel zu selten legen wir unser Augenmerk auf Krankenhäuser und die medizinischen Geräte, die sich darin befinden und praktisch ungeschützt sind. Der Sicherheitsexperte Florian Krunow testet derzeit medizinische Geräte mit erschreckenden Ergebnissen.
Also es ist nicht so, dass wir uns 400 Geräte angeguckt hätten und davon sind jetzt 2 kaputt, sondern es ist so, wir haben uns halt eher 5 angeguckt und die sind alle kaputt. Es ist für uns ein bisschen schwierig, dadurch, dass die Hersteller nicht so sensibilisiert sind für das Thema, haben sie auch wenig Engagement, sich da mit uns vielleicht auseinanderzusetzen oder mit anderen Researchern auseinanderzusetzen und proaktiv was zu tun, sondern wir müssen irgendwie versuchen, halt oft an die Geräte auf andere Wege zu kommen, sei es, dass wir die gebraucht kaufen, ne, was zum Beispiel für eine Röntgenmaschine nicht möglich ist, weil wir da Zertifizierung uns fehlen und wir uns in unser Office-Gebäude nicht einfach ein MRT ins Keller stellen können. Und deswegen ist es ziemlich schwierig, da erstmal ranzukommen an die Geräte.
Sei es, dass man Geräte über das Netzwerk einfach ausschalten kann oder dass Angreifer Daten manipulieren und je nach Belieben verändern können. Je länger Krunov nach Sicherheitslücken suchte, desto erschreckender waren die Ergebnisse. Immerhin hängen Menschenleben von einwandfrei funktionierenden Geräten ab. Und auch Ärzte können nur richtige Diagnosen stellen, wenn die Daten korrekt angezeigt werden.
Wir sehen da momentan keine Tendenz, dass es besser wird. Darauf weist auch hin, dass die Food and Drug Administration in den USA, diejenigen, die für Zertifizierung und so zuständig sind und für die Entlassung des Geräts in die Wildnis sozusagen ihren Stempel aufdrücken müssen, die haben dieses Jahr eine Recommendation, eine Empfehlung rausgegeben, dass die Hersteller sich doch bitte darum kümmern müssen, IT-Security in ihre Geräte zu verbauen, also sich zu wappnen gegen Cyberangriffe. Und wenn wir im Jahr 2013 noch jemanden brauchen, der Herstellern für solch kritische Infrastruktur das sagen muss, dann muss da einiges im Argen liegen. Und das stellt sich eben momentan auch so dar.
Im Oktober dieses Jahres sorgte der ehemalige amerikanische Vizepräsident Dick Cheney für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass er die Fernsteuerungsfunktion seines Herzschrittmachers abstellen ließ. Aus Angst vor Mordanschlägen. Krunov kann diese Sorge gut verstehen.
Also es gibt einen Researcher, der leider dieses Jahr verstorben ist, Barnaby Jack heißt er, und der hat im Feld von Herzschrittmachern geforscht und hat auch geschafft, den Herzschrittmacher so zu manipulieren, dass das absolut tödlich für den Patienten gewesen wäre. Es gibt auch noch anderes wissenschaftliche Research auch, die dann wissenschaftliche Paper veröffentlicht haben, wo sie Angriffe auf Herzschrittmacher gezeigt haben, dass die machbar sind. Also das ist nicht so weit weggeholt, dass da jemand, der so exponiert ist wie Dick Cheney, tatsächlich drüber nachdenken muss, dass er diese Schnittstelle deaktiviert.
Gerade bei medizinischen Apparaten ist ein großer technischer Fortschritt, nämlich die Vernetzung von Geräten untereinander, auch der größte Nachteil. Denn je komplexer ein System oder Netzwerk ist, desto mehr Schwachstellen finden sich. Um sich vor Angriffen von außen zu schützen, dürften die Geräte nur intern miteinander kommunizieren, aber keinesfalls via Internet. Das Gegenteil ist der Fall.
Häufig ist es auch so, dass man Geräte fast gar nicht mehr bekommt, ohne dass der Hersteller von außen auf die Geräte sich schalten kann, um eben zu monitoren, ist die Temperatur da zu hoch, ist da gerade was kaputt gegangen. Und wenn was kaputt gegangen ist, kann halt ein Techniker schneller kommen und hat schon das richtige Ersatzteil dabei. Das ist der positive Aspekt. Der negative Aspekt ist aber, dass die Geräte jetzt natürlich noch viel mehr und noch viel mehr nach außen kommunizieren müssen, als sie es eh schon tun. Und das ist auch eine Entwicklung, die so ein bisschen mit Skepsis zu betrachten ist.
Durch diese Kommunikation nach außen geht es nicht mehr nur darum, wie gut ein Krankenhaus geschützt ist, sondern auch, wie sicher die Zulieferfirma ist. Angreifer könnten sich auch über sie Zugriff auf die Geräte verschaffen, Daten stehlen oder lebensnotwendige Apparate zerstören. Dieselben Probleme treten im Bereich von Ambient Assisted Living auf. Bei den altersgerechten Assistenzsystemen für ein selbstbestimmtes Leben dreht sich alles um die Kommunikation von Maschinen untereinander. So schicken sie auch zum Beispiel aktuelle Werte wie Blutbild oder Blutwerte an den zuständigen Arzt. Gelingt es Angreifern, diese Strukturen zu zerstören oder zu manipulieren, stehen Menschenleben auf dem Spiel. Die Forschungen und Szenarien, die auf der 7. DeepSec-Konferenz präsentiert wurden, waren so vielfältig wie auch düster. Was sich wie ein roter Faden durch die 2 Tage zog, war ein Appell an die Gesellschaft, bei ihren Providern, der Politik, aber auch Industrie und Herstellern, Sicherheit und Privatsphäre einzufordern. Denn letztendlich sind es unsere Kaufentscheidungen, welche vor allem die Wirtschaft in die eine wie die andere Richtung lenken können.
Ein Bericht von Sarah Krische war das über die DeepSec-Sicherheitskonferenz, die Ende November in der Wiener Hofreitschule Experten aus aller Welt versammelte. Nähere Informationen zur DeepSec und den zahlreichen Sicherheitslücken in unseren Systemen finden Sie unter oe1.orf.at/matrix. Die Musik kam heute von 77, Bastian 77. Wir spielten seinen Track By Your Side. Diesen finden Sie im Netz unter fm4.uf.at/soundpark. Sie hörten Matrix, Redaktion Franz Zeller, am Mikrofon war Wolfgang Ritschl. Nächste Woche berichten wir unter anderem darüber, wie viel Ihr soziales Netzwerk über Sie verrät. Matrix, wieder am Sonntag um 22.30 Uhr, Österreich 1.